Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf Puls 24. Schönen guten Abend am 1. Juli und mitten im Badehosen- und Bikini-Wetter. Und das ist ja wohl der Traum oder die Sehnsucht von so vielen Menschen, eine Bikini- oder eine Badehosenfigur zu haben, gerade in den Sommermonaten eben schlank zu werden. Wir widmen uns heute in der Sendung diesen Fragen. Wir besprechen einerseits das neue Wundermittel, das uns vielleicht dorthin bringen könnte. Das ist die Abnehmspritze. Und andererseits auch überhaupt das Motiv danach, das Streben nach einem schlanken Körper. Und dazu begrüße ich heute meine Gäste im Studio. Bei mir ist Martina Hermann-Turner alias Bobby Curved, Unternehmerin und Plus-Size-Expertin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ebenso bei uns Reinhard Nowak, Kabarettist und Abnehm-Versuchskaninchen. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Hallo.
Und Dr. Siegfried Mehrin, Internist, Autor, Schlank auf Rezept. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Danke für die Einladung.
Herr Nowak, ich möchte mit Ihnen beginnen, denn Sie haben eine Doku fabriziert. In der Doku heißt Schlank und Fit mit Reinhard Nowak. Da wollten Sie abnehmen. Zu sehen ist das auf Join. Meine Damen und Herren, schauen wir uns kurz, ganz kurz mal einen Anfang draus an.
In einer Zeit, in der Fitness und Schönheit hoch im Kurs stehen, wollen alle, ja wirklich alle, eine gute Figur machen. Schließlich steht der Sommer vor der Tür und mit ihm der Wunsch nach der oft zitierten Strandfigur. Doch der Weg dorthin ist mitunter steil.
Bis auf 10.000, da muss ich noch ein bisschen was gehen. Da muss ich noch 5.000, 8.000.
Die 10.000 Schritte, die sind mittlerweile absolviert, Herr Nowak, aber Sie haben als Motiv da angegeben in dieser Doku, ich will, dass die Wampen weniger wird. Ist sie weniger geworden? Kann man das sehen?
Das kann man, ja, wenn man das da jetzt so jetzt aufsteht, dass man es richtig sieht. Ja, von vorn ist es ja nicht so schlimm, aber von der Seite sieht man es mehr. Ja, naja, das ist ja auch natürlich nicht möglich gewesen. Es war ja innerhalb von einem Monat haben wir das gemacht und ich habe halt versucht, halt in der Zeit ernährungstechnisch ein bisschen was zu machen. Habe trainiert und also Krafttraining, Ausdauertraining, ich spiele zweimal in der Woche Tennis, ich mache relativ viel.
Also nicht nur in diesen vier Wochen?
Ich habe schon vorher damit begonnen. Ja. Über den Winter, muss ich sagen, war ich faul. Habe ich Theater gespielt im Waldviertel und habe mich da nicht viel bewegt und habe halt auch ja, mehr Schweinsbraten als normal gegessen, weil dort gibt es auch nichts anderes im Waldviertel. Da gibt es die Wahl zwischen Schweinsbraten und Schnitzel dort in der Gegend. Ja, und ich habe schon einmal begonnen, also vor 12 Jahren, das waren noch Dancing Stars, da habe ich irgendwie Rekordgewicht gehabt, also knapp an die 100 Kilo, glaube ich, 98 Kilo oder was. Und da ist ein Fitnesstrainer auf mich zugekommen und gesagt, Herr Nowak, bitte, du musst was tun. Ich mag dich und ich will nicht, dass du irgendwie Herzinfarkt oder was kriegst. Und der hat mich unterstützt und ich habe innerhalb eines Jahres angefangen, also wirklich Krafttraining das erste Mal in meinem Leben gemacht und halt aufpasst mein Essen, Ausdauer gemacht. Und innerhalb von anderthalb Jahren habe ich 15 Kilo angenommen und war dann auf 79 oder so. Und dann habe ich es wieder irgendwann schleifen lassen, ein Jahr wieder weniger gemacht und so. Und ja, und jetzt habe ich mir wieder gedacht, ja, es war mir der Bauch wieder zu viel. Also ich, wenn man dann irgendwann einmal sich schon schwer tut, beim Schuhbandel zu binden und sich Schuhe kauft, wo man reinschlüpfen kann, was eh praktisch ist. Aber,
also das war das Motiv, dass einfach
ein bisschen unzufrieden ist. Ja, und dass ich beim Tennis einfach besser werden, schneller und mich schneller bewegen kann und ja, halt einfach Gesundheit natürlich auch.
Gesundheit auch, das ist die Frage nach dem Motiv. Herr Mehrin, hat der Herr Reinhard Nowak prinzipiell recht, wenn er abnehmen will?
Also ich würde mal so sagen, jeder von uns soll für sich selbst entscheiden. Das ist einmal, glaube ich, ein Grundzug unserer Gesellschaft, den ich auch unterstreiche und befürworten würde. Was wir aber hier gehört haben, ist ja, dass das eigene Wohlbefinden deutlich nachgelassen hat. Ich komme zurück auf das, was Sie gesagt haben, Schuhe zubinden, ich kaufe mir lieber einen Schlüpfer, weil ich mir leichter tue. Die Luft wird knapper. Das sind subjektive Empfindungen und dann gibt es schon einen objektiven Bereich. Wir wissen aus medizinischen Erkenntnissen, und das ist mittlerweile mehrfach abgesichert, dass mit dem Körpergewicht das Risiko für eine Vielzahl von Erkrankungen steigt. Das beginnt bei Krebs. 14 der häufigsten Krebserkrankungen haben eine höhere Inzidenz bei höherem Körpergewicht. Insbesondere gilt das zum Beispiel für Brustkrebs, Prostatakrebs. Das Risiko, an einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall zu erkranken, ist wesentlich höher. Und eine Reihe von anderen chronischen Erkrankungen, und dazu muss man insbesondere auch sagen, die Zuckerkrankheit, die ja in Österreich immer mehr Menschen erfasst, hängen immer direkt mit dem Körpergewicht zusammen.
Beides typisch? A-Typ, B-Typ?
Es gibt keinen A-Typ, B-Typ, sondern es gibt den Diabetes, gibt es den Typ 2. Und das, was wir sehen, das ist das Spannende. Das hat man früher bezeichnet als Altersdiabetes. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Wir sehen erschreckenderweise 12- und 14-Jährige in den Schulen, die bereits einen, unter Anführungszeichen, den typischen Altersdiabetes haben. Wir sehen auch so viele Kinder, aber wir werden im Laufe der Sendung noch darauf zu sprechen kommen, wie nie, etwa ein Drittel aller Volksschulkinder ist übergewichtig oder adipös. Wir werden, darf ich den einen Satz noch sagen? Wir werden, ich sage das jetzt bewusst provokant, weil es unsere Gesellschaft ist. Das ist eine Gesellschaft, wir werden zum fetten Planeten.
Frau Hermann-Turner, jetzt haben wir zuerst einmal, bevor wir zu den Gesundheitsfolgen des Mehrgewichts zu sprechen kommen, die Motivlage von Herrn Nowak, der auch gesagt hat, wie schaut denn das aus mit seinem Bauch? Also das gefällt ihm alles auch nicht mehr. Hat er damit recht, dass er das als Motiv auch nimmt zum Abnehmen?
Wenn er es so empfindet und er sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, ich sage immer, your body, your choice, dein Körper, deine Entscheidung. Ja, also wenn er sagt, okay, ich fühle mich nicht wohl, ich mag mich nicht, ja, ich frage mich halt immer, warum mögen wir uns so nicht? Was ist es, was mich einschränkt oder was ist es, was mich stört? Stört es mich, dass ich diesen Bauch habe, weil die Gesellschaft findet, dass ein Bauch nicht schön ist? Oder stört es mich, weil es mich auf andere Art und Weise einschränkt? Und wie kam es überhaupt zu dieser Einschränkung und was kann ich tun, damit es mir besser geht? Muss das automatisch immer eine Gewichtsabnahme sein? Ist die Frage.
Ja, also ich denke in meinem Fall schon. Also es hat in erster Linie eben nicht mit dem Aussehen zu tun. Natürlich stört es, wenn man die Wampen über die Bodyhosen drüber hängt, wie man da auch schön sieht. Aber in erster Linie eben wegen Bewegen und weiß man einfach, ich habe ja schon erfahren, wie es ist, wenn man, in meiner Jugend war ich schlank, da habe ich keine Probleme gehabt. Ich war wirklich immer ein dünnes Kind. Habe sogar auf ein Kindermastcamp müssen, weil ich zu klein und zu untergewichtig war mit 6 Jahren.
Es gab sowas.
Es gab sowas in Emmersdorf an der Donau. Ich war zu klein bei der Einschulung. 2 Wochen musste ich dort sein und wurde zwangsernährt quasi. Also alles, was auf den Tisch kommt, wird gegessen.
Das Waldviertel ist nicht weit gewesen.
Nein, das war in Emmersdorf, genau. Ja. Und 2 Wochen ohne Mutter, ohne Kontakt mit dem Elternhaus wurde ich dort, und ich bin natürlich nicht gewachsen, ja, und vielleicht 1 Kilo zugenommen, maximal, ja, aber und musste dann trotzdem einen Intelligenztest machen.
Bei mir war es umgekehrt. Ja. Ich war ein ganz dickes Kind, wirklich dickes Kind. Und ich würde gerne auf das eingehen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, wir sollten in der heutigen Sendung 2 Dinge unterscheiden. Das eine, lasse ich mir einen gesellschaftlichen Druck machen, wobei wir alle hier wissen, wir sind in einer unterschiedlichen Altersgruppe, aber wissen, dass ja die Ideale in der Gesellschaft immer wieder sich verändern. Es gab, als ich jung war, schon einmal diese Twiggy-Welle, ja, diese Frauen, die Bohnenstangen waren, bei der Prêt-à-porter, die Models durften nur einen Apfel pro Tag essen, damit sie nicht 1 Gramm zunehmen und waren nahe an der Anorexie, oder viele hatten eine Bulimie, also eine Essstörung. Dann kommt plötzlich die Zeit, so wie in der Renaissance, dann ist alles wieder, was ein bisschen stärker ist, in Ordnung, und das kommt und geht wie alle Trends. Aber ich glaube, die Unterscheidung ist, und Sie haben das sehr schön gesagt, mache ich das aus gesellschaftlichem Druck oder, und das ist mein Thema, mache ich es aus medizinischen und gesundheitlichen Überlegungen. Und ich glaube auch, es gibt kein Idealgewicht. Wir schreiben auch in unserem Buch darüber, über das Wohlfühlgewicht. Jenes Gewicht, bei dem ich mich wohlfühle und nicht, was einer Tabelle entspricht, das aber durchaus, wenn es haltbar ist, weil das ist das Nächste, ein Körpergewicht anzustreben, das ich kaum halten kann, wenn ich ein bisschen nur was esse, kann nicht das Ziel sein. Und das andere ist, welche hat es für mich negative gesundheitliche Auswirkungen?
Hören wir dazu, nämlich zu dem Schönheitsideal, das Sie angesprochen haben, auch ein paar Stimmen, die wir eingeholt haben auf der Straße. Was denn heute oder welche Körper heute als schön empfunden werden? Die Frage genau war, das Schönheitsideal der Gesellschaft heute, was ich gesagt habe in der Geschichte, was anders ist, es dünn zu sein. Ist das gut oder sind mehrgewichtige oder übergewichtige Menschen genauso schön und gesund? Das waren die Antworten.
Ein Schlankheitswahn geht immer davon aus, dass ich meinem Körper was Gutes tue, wenn ich nicht esse. Und gerade im Sommer mit dem guten Eis, es ist ja schade. Und eine Bikini-Figur, die geformt ist, ist doch viel schöner als ein Strich in der Landschaft.
Wir sind beide Lehrpersonen, das heißt, wir haben sehr viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun, sehen das in der Schule teilweise auch schon, dass sie wirklich sehr, sehr dünn sind und auch sich sehr beeinflussen lassen von Social Media, ist natürlich eher suboptimal und geht auch wieder in die andere Richtung im Gegensatz zu diesem Body-Positivity-Trend. Und ja, muss man halt sehr aufpassen, mit den Kindern wirklich viel drüber reden, schauen, dass es nicht ungesund wird, und aber nicht die Grenze zu Body-Shaming überschreiten, das ist sehr schwierig.
Es kommt natürlich immer darauf an, was ist dick und was ist dünn. Ja? Wenn das jetzt deine Gesundheit betrifft und der Arzt sagt, du bist ab diesem Kilo, belastet dich dein Herz, deine Venen etc., dann ist es nicht mehr schön.
Also wenn man ein bisschen was hat, ja, ist das auch nicht so schlecht. Ja? Also wenn eine Frau Kurven hat, dann ist das ja noch besser. Ne? Genau bei den richtigen Stellen. Und sonst wollte ich sagen, ja, dick oder dünn, das ist eigentlich vollkommen egal.
Ist das ein halbwegs repräsentatives Meinungsbild Ihrer Meinung nach, Frau Hermann-Turner? Sie haben mit einer Partnerin einen Podcast Fat Business, wo es eben genau um das Stichwort gegangen ist, auch drin Body Positivity. Aktivistinnen sind Sie beide. Ist das Meinungsbild ungefähr passend zur tatsächlichen Einstellung vieler Menschen?
Nicht unbedingt. Also ich finde es sehr spannend, was die eine junge Frau ja auch gesagt hat, eben dass sie zum Thema Bodyshaming und Body Positivity überhaupt darauf eingegangen ist. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil diese Differenzierungen finden teilweise gar nicht statt. Also auf der einen Seite, Body Positivity ist ja nicht einfach zu sagen, okay, alle sollen dick sein und fertig. Das ist ja hier nicht das Thema. Body Positivity ist ein sehr politischer Begriff tatsächlich, und es geht um Gewichtsdiskriminierung. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das wir viel zu selten in der Öffentlichkeit besprechen, nämlich wie wir mehrgewichtige Menschen diskriminieren und ihnen dadurch Schaden zufügen. Und wenn ich so in der Gesellschaft, wenn ich als dicke Frau auf die Straße gehe, oder dass ich das jetzt als super repräsentativ bewerten würde, ist es schon so, dass die Meinungen durchaus eher negativ sind. Also die Kommentare, die Blicke, das Getuschel ist jetzt nicht etwas, also als dicke Frau würde ich nicht sagen, wenn ich mich draußen bewege, fühle ich mich wohl und die Menschen sind mir wohlgesonnen.
Werden Sie auch in der Medizin diskriminiert, mehrgewichtige Menschen?
Ich sage ja. Ich sage ja.
Warum?
Ich bin Sozialwissenschaftlerin, ich setze immer ein bisschen auf einer anderen Seite an, und ich setze in dem Moment an, in dem ich sage, die Medizin sieht mich dann, wenn ich ein Problem bin, oder sieht mich als Problem, wenn ich zu ihr komme. Aber da ist ein ganz langer Weg davor. Und es gibt immer mehr Studien, die auch zeigen, auch in Österreich wurden die bereits durchgeführt, die zeigen, dass MedizinerInnen, die Vorurteile haben, PatientInnen nicht so gut behandeln, nicht ausreichend behandeln. Es gibt MedizinerInnen, die zum Beispiel dicke Menschen gar nicht erst angreifen möchten. Es gibt da sehr viele Vorurteile, oft sehr viele Streitgespräche, durch die man erst durch muss, um wirklich Behandlung dann zu bekommen, die vielleicht zu einem passt. Es sind einfach sehr viele Vorurteile im System da. Professor Marien bringt sich schon in Stellung. Es sind sehr viele Vorurteile im System da.
Null!
gar nicht. Sehr viele Vorurteile im System, die man bearbeiten müsste, um wirklich sagen zu können, dicke Menschen werden fair und gut behandelt.
Ich kann mich dem nur anschließen. In Wahrheit glaube ich auch, dass das Wissen darum nicht da ist. Viele verstehen, wenn ich 2 Minuten das Feld aufmachen darf, 60-70% meines Körpergewichtes sind genetisch bedingt. Wie hat Schopenhauer, der berühmte Philosoph, so schön gesagt, das Schicksal mischt die Kartenklammer auf meine Gene, aber wir spielen.
Das heißt, na dann.
Es ist einmal sozusagen etwas genetisch vorhanden. Wie sich das auswirkt, ist eine zweite Geschichte. Das zweite, wir leben in einer adipogenen Umwelt und einem Umfeld. Unsere Gesellschaft ist ja absurd, auf der einen Seite zu sagen, ich hätte gerne schlanke Menschen, gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass Kinder in den Schulen sich weniger denn je bewegen, dass das Essen kalorienreicher ist, dass die Zusammensetzung unseres Essens falsch ist und dadurch das durchschnittliche Körpergewicht permanent steigt, ist ein Paradoxon. Das heißt, die Welt, in der wir leben, macht es schwerer, eigentlich ein gesundes, und ich möchte gar nicht mehr das Wort normal verwenden, ich verwende ein gesundes Körpergewicht. Und noch ein Satz, wir sollten hier auch nicht über Kilogramm reden, und die gesundheitlichen Aspekte entstehen nicht durch Kilo, sondern entstehen durch den Anteil meines Fettes. Und da kommt es wieder darauf an, wo habe ich das Fett? Denn es gibt ein Fett, das hat die Natur aus der Evolution heraus für uns bereitgehalten. Das schützt uns vor Kälte, das schützt uns vor Unfällen und ist, weil wir ja damals, als wir noch das Mammut erlegt haben, nicht gewusst haben, wann ist die nächste Jagd, wann kann ich was sehen, ist es eine Reserve. Das Fett, von dem wir hier reden, ist, weil wir als Gesellschaft uns mehr nicht mehr bewegen und ungesund ernähren. Und dieses Fett ist eine endokrine Drüse, das entzündliche Parameter wegschließt. Ist es das Fett in meinem Bauchraum, das Fett um meine Bauchspeicheldrüse, das Fett um mein Herz? Das heißt, Übergewicht und die Figur eines Menschen sagen noch gar nicht aus, wie gefährlich es ist. Und wir werfen, wie immer in unserer Gesellschaft, verkürzen und alles in einen Topf werfen.
Haben Sie das festgestellt bei der Doku?
Naja, ich war bei einem Sportmediziner und der hat gesagt, ja, ist es eigentlich besser als erwartet. Also ich glaube, dass es schlimmer ist bei mir. Also ich bin adipös, ich habe einen BMI von 32. BMI ist out, habe ich auch gehört, weil der Anteil.
Was nimmt man stattdessen? Nur kurze Zwischenfrage.
Den Fettanteil.
Ah, okay.
Ja. Ja, aber wo das Fett ist, den Anteil und die Lokalisation.
Ja, das ist bei mir einfach wirklich nur das Viskulare, oder wie heißt es?
Viszerale.
Viszerale, merkt man das nicht. Das viszerale Fett halt. Und ja, der Anteil der Muskelmasse ist gut. Ja, außer in die Beine habe ich halt weniger gehabt, das habe ich jetzt intensiviert. Aber bei mir ist halt wirklich, ich weiß nicht, jetzt habe ich auch, weil ich offenbar jetzt mehr geredet habe über Abnehmen, hat Facebook irgendwie zugehört, jetzt kriege ich dauernd reingespült. Alles vergessen, das braucht man jetzt alles gar nicht, weil es ist das Stresshormon, das Cortisol. Wenn man das hat, ab 40 kann man gar nicht abnehmen. Egal, wenn man wenig isst und so.
Vielleicht außer man hat einen günstigen Spiegel.
Cortisol, ich habe einen Cortisolbauch jetzt, oder ich weiß es nicht. Facebook kriegt das jetzt ständig.
Wirklich, aber ja. Facebook ist ja keine seriöse
Quelle. Ich weiß schon, aber trotzdem kriegt die Werbung nicht zugespült.
Sie kriegen es zugespült und zugespielt. Ich würde sagen,
aber es ist ein Blödsinn mit dem Cortisol.
Um es kurz und knackig für unser Publikum, es ist Plätze.
Okay,
in gut. Ganz seltenen Einzelfällen.
Okay. Aber es gibt einen Aspekt, den ich total spannend finde. Ihr Arzt hat gesagt, es ist nicht so schlimm, wie er geglaubt hat oder wie er befürchtet.
Naja, er hat geglaubt, dass ich halt komplett, ich habe ja Belastungs-EKG gemacht, dass ich bin fit, mein Herz ist gut beieinander und ich, eben weil ich ja viel mache, ich habe halt einfach nur für mich eben lästig diese Kugel, die ich wegkriegen will. Ja, und ich mache sehr viel und das frustriert mich und ärgert mich, dass ich viel mache und auch beim Essen
ich das noch einmal unterstreichen für unser Publikum. Die Kugel sagt es noch nicht aus. Es gibt Menschen, es kann sein, dass sie hervorragende Werte haben, so kann man es eben nicht machen. Das ist ja auch ihr Thema. Das Äußere entscheidet nicht, und wir bleiben beim gesundheitlichen Aspekt, dass die Gesellschaft manchmal inakzeptabel regiert. Ich möchte es noch einmal sagen. Ich war ein ganz dickes Kind. Ich weiß, was es heißt, wenn Sie irgendwo stehen in der Schule und man sagt, der Turnlehrer sagt zu allen auf die Taue rauf und aufs Reck und dann stehen, wir waren vier, eher in Wien sagt man Blade, oder? Und so haben sie uns auch geschimpft. Und sie kommen darauf, sie kriegen einen roten Kopf, sie versuchen es und die ganze Klasse lacht einen aus, hänselt einen und man steht so dort und denkt sich, schau. Das heißt, die Stigmatisierung, die wir hier haben, ist mit allem abzulehnen. Und wir sollten als Gesellschaft wirklich eine Offenheit und Toleranz haben. Nur das Thema ist, und das komme ich auf Sie, entscheidend ist nicht, habe ich einen Bauch oder habe ich nicht den Bauch gesundheitlich, sondern, und das ist moderne Medizin, erstens individuell. Man muss auf jeden Patienten, jede Patientin individuell eingehen. Und zweitens ist es, die Amerikaner sagen dazu, Body Composition, die Körperzusammensetzung. Wenn ich ein BMI beim Herrn Schwarzenegger mache, dann ist er im hochadipösen Teil, dabei hat er fast nur früher, vor 10 Jahren, Muskeln gehabt. Wenn das jemand anderer nur Fett hat, das heißt, der BMI ist aus. Man misst heute den Fettanteil und dort differenziert man wieder, welches Fett in welcher Lokalisation, weil das entscheidet über man meine Gesundheit.
Ja, aber ich bin... Ja, okay.
Fallen wir uns ins Wort. Aber wenn wir beim Thema Gesundheit sind, dann ist doch die Frage, mein Zugang zum Gesundheitssystem, mein Zugang zu medizinischer Versorgung auf der einen Seite, aber wenn ich mich in ärztliche Behandlung begebe, als mehrgewichtige, medizinisch gesehen als adipöse Patientin in meinem Fall, dann bin ich einem System ausgeliefert in vielen Fällen, das nicht so differenziert denkt wie Sie.
Ich bin bei Ihnen.
Sondern das, so, so was sagt
leider. Leider. Richtig. Bin also, ganz bei Ihnen.
Das ist schon etwas, glaube ich, wo wir viel mehr ansetzen sollten, viel mehr aufklären sollten und viel mehr arbeiten sollten, weil das verhindert ja, und auch da gibt es Studien dazu, auch das ist belegt, dass dicke, mehrgewichtige Menschen überhaupt erst in das medizinische System hineinkommen.
Weil sie sich zurückziehen und scheuen.
Weil sie, genau, weil sie sich nicht trauen. Prävention absolut, ist also absolut überhaupt kein Thema.
Stimmt, ja, zu sagen, was Sie sagen.
Mir geht's mal nicht so gut, das lasse ich so lange anstehen, bis ich eventuell dann ein Problem habe, obwohl es kein Problem
ist. Es gibt auch ein klassisches Vorteil, sowohl unter der Ärzteschaft, aber auch in der Bevölkerung, dass Menschen, die übergewichtig sind, undiszipliniert sind. Mhm. Ja? Ich sage es jetzt so hart, friss die Hälfte und beweg die mehr. Mhm. Ja? Und teilweise sind das auch Dinge, die mir Patienten, ich sehe ja sehr viele übergewichtige Menschen, die auch wegen des Abnehmens zu mir kommen, mache seit 40 Jahren Stoffwechselmedizin, die mir dann erzählen, so wie Sie, dass sie das auch von Ärzten gehört haben. Reißen Sie sich ein bisschen zahm, essen Sie, lassen Sie das Abendessen aus und gehen Sie endlich ins Fitnesscenter.
Und das stimmt nicht.
Na, überhaupt nicht. Das hat mit moderner Medizin 2025 und den neuesten Erkenntnissen überhaupt nichts mehr zu tun. Und dann bin ich ganz bei Ihnen. Wenn mir das jemand sagt und ich habe mich überwunden, um dort überhaupt hinzugehen, das Nächste, was ich mache, ich gehe dort nicht mehr hin. Ich meide das System, weil ich treffe offensichtlich eine Vielzahl von Vorurteilen und ziehe mich zurück.
Haben Sie das auch festgestellt, Herr Novak?
Nein,
Vorurteile oder Stigmatisierung, wie es der Herr Merin aus der
Kindheit hat? Eigentlich nicht, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Heute ist es richtig verstanden, dass es nichts bringt, ins Fitnesscenter gehen und die Hälfte zu
essen? Nein, das war nicht unser Thema. Das erkläre ich Ihnen nachher, entweder in der Sendung oder nach der Sendung.
Gut. Dass ich stigmatisiert wurde oder irgendwie gehänselt. Nein, ich meine, ja, von Kollegen, der Thüringer hat halt deppert geredet und gesagt, wenn ich mich gesehen habe, ah, hast du angenommen, obwohl er genau gewusst hat, dass ich nicht angenommen habe. Ja, aber sonst hat mich das nie interessiert, was andere sagen. Ich wollte auch nie so sein wie andere. Wenn andere in der Schule Cowboy-Boots angehabt haben, habe ich extra Zebraschuhe angezogen. Also ich, das war mir immer egal. Ja. Also Schönheitsbild oder sonst, das interessiert für mich jetzt
nicht. Geht leider nicht, geht lange nicht allen so, geht vielen leider nicht so, dass es ihnen einfach egal ist, sondern dass sie einfach ein Leben lang, und ich war ein dickes Kind, ich bin eine dicke Frau, und man bekommt sehr, sehr viel zu hören und das kann man nicht alles, also ich musste sehr lange, sehr hart an mir arbeiten, sehr viel an mir arbeiten und ich kenne viele Menschen, denen es ähnlich geht, um selbstbewusster zu sein, um mich Dinge zu trauen, um aufzubegehren und zu sagen, nein, ich benötige gute Hilfe, geben Sie mir diese Hilfe, oder aber auch, um mal in ein Fitnessstudio zu gehen zum Beispiel. Ja, weil allein da hineinzugehen, kann eine große Überwindung sein. Also allein die Blicke sind nicht sehr, sehr schön.
Ja, und allein die Videos, die man dort sieht, das sind ja alles perfekt durchtrainierte Menschen, die die nie ein Gramm Fett gehabt. Also das ärgert mich jedes Mal, wenn ich da drin sitze in der Brustpresse und sehe das Video von mir.
Das ist super. Dazu, Herr Novak, haben Sie selbst auch, nicht unbedingt dazu, aber zum ähnlichen Thema in Ihrer Dokumentation etwas gesagt, nämlich eine wichtige Frage haben Sie gestellt nach einem Smoothie-Test. Das können Sie uns noch kurz anhören.
Danke. Naja, schauen wir mal, was der kann, der Smoothie. Ich meine, normalerweise, ich weiß nicht, einen pürierten Kopfsalat saufen, das ist irgendwie schon, da muss schon eine gewisse Härte haben. Und ich denke mir immer, kann man nicht einfach in Würde altern, muss man sich sowas reinhauen, ich weiß nicht. Aber schauen wir jetzt einmal, vielleicht schmeckt es eh gut.
Was hat Sie abgehalten davon, in Würde zu altern und das zu trinken? Oder die Versuche zu machen überhaupt?
Aber ich glaube, Smoothies trinken, es bringt ja auch nicht wirklich was. Ja? Wenn man in der Früchte drin sind, der Fruchtzucker ist genauso schädlich für den Körper als ein normaler Zucker. Oder weiß ich jetzt nicht, aber nimmt man auch eher zu. Ja? Also wenn man statt einem Schnitzel jetzt ein Smoothie trinkt, ja, ist wahrscheinlich gesund, besser. Aber nur Smoothies saufen, glaube ich nicht, dass das besonders wirkungsvoll ist.
Dann suchen wir uns doch oder schauen wir uns dann Methoden genauer an nach einer kurzen Pause, nämlich dem möglichen Wundermittel Abnehmspritze. Wie viel Fluch oder vor allem nur Segen steckt in dieser neuen Methode? Ist das wirklich für alle brauchbar und was steckt genau dahinter? Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren, auf Puls 24. Wir diskutieren über das Abnehmen und wir diskutieren jetzt über die Abnehmspritze. Als neues Wundermittel bekannt geworden und wir schauen, was da genau dahinter steckt. Bei uns Reinhard Nowak hat das nicht ausprobiert in der Dokumentation. Sie haben aber gesagt, Sie möchten nach der Sendung vielleicht entscheiden, ob Sie es dann machen oder nicht.
Ja, habe ich gesagt, weil eben, wie gesagt, vieles probiere und es einfach nicht weniger wird. Und man dachte, vielleicht ist das der Anreiz, dass ich dann weniger esse und, keine Ahnung, noch weniger esse. Aber dass dann endlich ein paar Kilo weggeht.
Genau. Großes Thema Ernährung haben Sie auch angesprochen in der Doku. Da schauen wir noch einen kurzen Punkt an. Sie leben im Prinzip gesund, Bewegung ja, Ernährung vielleicht das Problem. Ja. Da ist ein kurzer Ausschnitt, den wir uns dann anhören und vielleicht besprechen wir das noch.
Ich habe angefangen zu Hause mit Training, auch mit TRX-Band und so alles. Und ich mache eigentlich hier relativ, da gehe zwei bis dreimal in der Woche Tennis spielen. Und trotzdem ist es halt so, dass es offenbar doch 80% auf die Ernährung ankommt.
80-20 Ernährung gegen Sport?
Ich habe ihn zu Beginn der Sendung kennengelernt. Ich mag ihn, ich finde ihn extrem sympathisch. Wenn ich die Bilder jetzt sehe, muss ich ja einiges einordnen. Nein, ich will Ihnen nur Gutes tun. Training und Training ist nicht Training. Es ist entscheidend, es gibt mehrere Bereiche. Wenn wir vom körperlichen Training reden und abnehmen, sagen die meisten Studien, kann ich maximal 3 bis 5 Kilo abnehmen. Das heißt, wenn ich 7-mal in der Woche 5 Stunden täglich ins Fitnesscenter gehen würde, nehme ich trotzdem nicht mehr als 3 bis 5 Kilo ab, damit wir den ersten Mythos brechen. Ich kann aber in dieser Zeit, das macht einen Unterschied, einen Teil meines Fettes in Muskulatur umwandeln. Dazu muss mein Training aber 3 Abschnitte haben. Der eine heißt Fettverbrennung, die Sportler sagen Grundlagenausdauer. Da brauche ich eine bestimmte Herzfrequenz. Das heißt, mit Ihrem Sportmediziner müssen Sie sich wirklich genau anschauen, ob Sie 3 Stunden in der Woche mit einer Herzfrequenz von 110 bis 120 unterwegs sind. Der zweite Bereich heißt Krafttraining. Ich muss 3-mal in der Woche 30 Minuten ernsthaft Krafttraining machen, weil bei jeder Gewichtsabnahme verliere ich, auch ohne den Spritzen, über die wir gleich reden werden, etwa 20% meiner Muskelmasse. Ich nehme 10 Kilo ab und verliere 2 Kilo Muskelmasse. Ich möchte aber kein Gramm Muskeln verlieren. Und das dritte ist Herz-Kreislauf-Training. Das heißt, es ist, deswegen haben Sie auch sonst so gute Befunde gehabt. Das heißt, es ist nicht vergebens gewesen, was Sie gemacht haben. Nur was das Abnehmen betrifft, ist die körperliche Steigerung der Aktivität eine Notwendigkeit, hat aber ihre Limitationen. Und die Ernährung, und hier möchte ich den zweiten Mythos in dieser Sendung brechen, es geht nicht, dass ich eine Diät mache, denn die richtige Übersetzung aus dem Griechischen von Diätos wäre Lebensweise. Das heißt, ich muss mich entscheiden, wenn ich abnehmen möchte, und vor allem, wir reden hier immer nur vom Abnehmen. Ein Satz noch. Jedes Fußballspiel hat 2 Hälften. Die erste Hälfte bis zur Pause heißt abnehmen. Die zweite Hälfte heißt, ich habe abgenommen, wie halte ich mein Gewicht bis zum Schlusspfiff. Will ich abnehmen und nachher mein Gewicht halten, muss ich meine Ernährung und meine Lebensweise umstellen. Und dann reden wir erst über die Medikamente. Und nicht eine Diät machen, 4 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen aufhören und nachher so essen wie vorher. Dann gibt's den berühmten Jojo-Effekt.
Und dann müssen wir uns alle als Gesellschaft noch herumschlagen mit Trends, die tatsächlich gesundheitsgefährlich sein können, Abnehmtrends. Da gibt es einen eigenen Hashtag, der in Frankreich von der französischen Regierung auf TikTok sogar verboten wurde. Der heißt Skinny Talk. Und das sind ein paar Ausschnitte draus.
Skinny is the outfit. Being skinny sends a message.
If you do not want to be fat anymore, these are my top 5 weight loss tips.
Mein morgendliches Frühstück, das ist wichtig, egal wie viel ihr übrig lasst, dass ihr was übrig lasst. Und fangt dann an, das Essen einfach wegzupacken.
Girl, du isst wie Müll, du behandelst deinen Körper wie Müll, was erwartest du? Sei doch einfach mal ehrlich, wie oft benutzt du Body Positivity, um deine Faulheit und fehlende Selbstdisziplin zu rechtfertigen?
Ist das dieses schreckliche Körperbild, das Sie vorher angesprochen haben am Anfang?
Es ist ein Teil dieses Körperbildes, ja. Es ist ein Teil dessen, wenn wir über Körper sprechen und über Dicksein sprechen. Dicksein ist ja dieses große Schreckensgespenst. dieses große, unglaubliche, darfst du nicht sein, kannst du nicht sein, bist du nicht gesund, geht es dir nicht gut, und wir haben das gesellschaftlich so verfestigt, auch teilweise medizinisch, also so verfestigt, dass es nichts Schlimmeres geben kann als das. Und diese Skinny Talk und Skinny TikTok sozusagen, das ist einfach auch ein Zeichen von, ich habe eine gewisse Kontrolle über etwas sicher, über meinen Körper, und ich bin dabei. Ich bin dabei bei genau dem, wie ich auszusehen habe, wie ich zu sein habe. Der Druck auf Jugendliche, einem gewissen Körperbild zu entsprechen, ist so groß. Und das, glaube ich, könnten wir mit einem anderen Körperbild und mit einem besseren Verständnis dafür und mit einem weniger Verteufeln dessen, wenn man nicht so aussieht, wie die Norm glaubt, dass es richtig ist, könnten wir sicher einiges besser machen.
Darf ich noch was kurz dazu sagen? Das sind Erkrankungen. Wir reden hier von Anorexia nervosa, wir reden hier von Bulimie. Diese Erkrankungen sind nicht neu. Die gab es schon vor 30 und vor 35 Jahren. Was neu ist, wir leben in einer Mediengesellschaft und der Druck ist auf der einen wie auf der anderen Seite so groß. Das ist ja genauso, wenn ich 17- und 18-jährige bildhübsche junge Mädchen sehe, die sich im Gesicht die Lippen aufspitzen lassen, Botox spitzen lassen. Du denkst dir, ein 17-, 18-jähriges Mädchen.
Entsetzlich.
Hier, und das muss man, weil ich bin noch dankbar, dass Sie diese Bilder gezeigt haben. Das sind Persönlichkeiten, bedauerlicherweise, die eine medizinische, psychiatrische Betreuung brauchen. Das ist ein deswegen finde ich das großartig von der französischen Regierung, weil hier entsteht ein Ansteckungsfaktor. Junge, andere Menschen sehen diese Bilder und glauben wirklich, sie müssen so sein. Hochdramatisch, hochgefährlich, lebensbedrohlich.
Social Media sollte da ohnehin, also die großen Unternehmen, so schwierig es auch ist, sollten da ohnehin viel mehr in die Verantwortung gezogen werden. Was das betrifft, aber eben auch was Hass im Netz gegenüber anderen Menschen betrifft, die andere Körper haben. Die Körper haben, die sozusagen nicht als die Norm gesehen werden, was auch immer das dann sein soll.
Haben Normüberlegungen bei Ihren Abnehmversuchen oder beim Versuch, der läuft, eine Rolle gespielt?
Normüberlegungen?
Ja. Nein. Einer Norm zu entsprechen oder einem Ideal?
Nein, eigentlich nicht. Nein, wie gesagt, ich will einfach weniger Bauch haben. Ja, das ist das Einzige. Und das gelingt mir offenbar nicht.
Wir reden nachher drüber.
Wir reden jetzt drüber, denn es ist letztlich auch von Social Media getrieben gewesen. Die Abnehmspritze, Kim Kardashian, Elon Musk, die Namen sind schon gefallen, haben das durchaus populär gemacht. Jetzt ist das als Diabetesmittel eigentlich erfunden worden. Wenn man so will, ist das jetzt ein Nebeneffekt. Aber es gibt mehrere Nebeneffekte, die es hat, diese Abnehmspritze. Was ist die Revolution genau daran?
Danke, dass Sie das so aufgebaut haben. Ich habe schon vor 6 oder 7 Jahren die Vorgänger dieser Medikamente verwendet, und zwar ausschließlich für die Patienten mit Diabetes mellitus, die ich betreue. Und im Lauf dieser Behandlungen ist man, so wie bei vielen anderen Dingen, alle, die hier zuschauen, wissen vielleicht, dass Viagra eigentlich ein Blutdrucksenker hätte sein sollen. Und die Patienten erst dann zu ihren Ärzten gekommen sind und gesagt, mir fällt was auf. Was hier aufgefallen ist bei den Medikamenten war, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich habe mich immer so geplagt beim Abnehmen, seitdem sie mir dieses Mittel zum Blutzuckersenken gegeben haben. Damals waren die Spritzen aber täglich, nicht so wie die neuen Präparate, die einmal in der Woche gegeben wird oder als Tabletten. Seitdem habe ich weniger Appetit, ich habe keine Heißhungeranfälle mehr, mein Sättigungsgefühl tritt ein. Ich habe jetzt auf einmal 5, 7, 8 Kilo abgenommen, wo ich mich früher wirklich geplagt habe. Ich möchte das hier in dieser Sendung noch einmal klar betonen. Das sind hochseriöse Medikamente. Das sind keine Modemittel, die wurden entwickelt, um Menschen mit Diabetes mellitus zu helfen. Von einer Firma, die seit 50 Jahren auf nichts anderes spezialisiert war, auf Diabetes mellitus. Also auf die Zuckerkrankheit. Aus dem heraus haben sich Dinge entwickelt. Und was ist jetzt gekommen? Wir sind in einer neuen Ära. Diese Medikamente, die alle in unserem Darm vorhanden sind, nämlich es sind Darmhormone, wurden synthetisch neu konfiguriert und haben folgende Eigenschaft dadurch. Im Darm, wenn mein Darm sie freisetzt, haben sie eine durchschnittliche Lebensdauer von 1,5 bis 2 Minuten. Hier haben sie plötzlich eine Lebensdauer von 7 Tagen, entschuldigen Sie, und können daher ganz andere Wirkungen entfalten. Und jetzt wird's noch spannender. Sie können die Magenentleerung verlangsamen. Mein Magen bleibt voll, dadurch habe ich weniger Hunger. Aber jetzt kommt die wirkliche Revolution. Über den Vagusnerv gelangen sie ins Gehirn. Im Gehirn gibt es Rezeptoren und diese Substanzen werden auch im Gehirn freigesetzt. Und jetzt passiert etwas in diesem Gehirn. Entzündliche Veränderungen werden minimiert. Es kommt zu einer Neuromodulation. Und was passiert? Die Leute haben nicht nur weniger Hunger, weniger Heißhunger, sondern haben zum Beispiel erste Erfolge bei der Erkrankung bei neurologischen Erkrankungen. Die Medikamente wirken bei Herzschwäche, die Medikamente wirken bei Nierenschwäche. Wir sind in eine völlig neue Ära des Medikamentes eingetreten, die weit über das Thema unserer heutigen Sendung hinausgeht.
In vielleicht anderen Runden zu klären, hat Sie das bis jetzt überzeugt, Herr Novak?
Naja, das klingt ja super.
Wir reden nachher.
Ja, okay.
Klingt das für Sie auch so super?
Nein, tu das nicht. Ich würde nicht ein Leben lang ein Medikament nehmen wollen.
Ich glaube nicht, dass man das ein Leben lang nehmen muss, oder?
Ja. Aber wenn Sie einen erhöhten Blutdruck haben oder eine Schilddrüsenschwäche oder Diabetiker sind,
nehme ich auch ein Leben lang. Ja. Aber ich hätte gern erstens noch viel mehr Wissen über diese Spritze, auch die neuartigen Weiterentwicklungen. Wir sprechen bis jetzt eben über Ozempic bzw. Wegovy, so heißt ja das Medikament dann zur Abnahme.
Oder Mounjaro.
Oder Mounjaro und diese Dinge. Mir fehlen zum Beispiel Langzeitstudien, die mir sagen würden, wenn ich das sehr lange nehme, was passiert dann eigentlich wirklich in meinem Körper? Können wir das abschätzen?
Es gibt schon Studien, die gehen über 10 Jahre.
Das ist ein guter Anfang. Und dann habe ich das Problem, dass ich mit der Spritze, und was ich sehr gut finde, ist, dass wir sagen, es ist ein Medikament. Denn das ist etwas, was viel, viel, viel zu wenig passiert. Das ist ein Medikament, das ich nehme. Das ist meine Entscheidung, ob ich das mache oder nicht. Aber es ist ein Medikament. Es ist kein Lifestyle-Produkt. Es ist nichts, was einfach mal schnell geht. Es ist nichts, was so nebenbei genommen werden sollte, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, ein Medikament einzunehmen. Und diese Diskussion findet mir öffentlich viel, viel zu wenig statt. Sie ist viel zu wenig laut, weil es viel zu sehr ums Geldverdienen geht und darum, schnelle Erfolge zu haben oder schnell anders auszusehen. Und dann frage ich mich eben immer, dieses Medikament steht für mich am Ende einer gewissen Reise, am Ende einer körperlichen Reise. Wie war das bis dahin? Wie ging es mir bis dahin? Was habe ich getan oder nicht getan, das mir gut getan hat oder nicht gut getan hat? Wie war ich im medizinischen System aufgehoben, dass ich Prävention betreiben konnte? Und ganz viele Dinge, die bis dahin einfach da sind, bevor diese Entscheidung steht, ob ich jetzt wirklich ein Medikament einnehme, ein Leben lang oder
nicht. Darf ich den Ball aufnehmen? In dem Buch haben Frau Dr. Itari und ich geschrieben, dass es ein Kleeblatt braucht, um erfolgreich ein Wohlgefühlgewicht zu erreichen. Und ich möchte das 100% unterstreichen, was Sie gesagt haben. Aus welchen 4 Blättern besteht dieses Kleeblatt? Das erste ist eine Umstellung meines Lebensstils. Im Vordergrund Ernährung als einfaches Beispiel mediterrane Kost, um es kurz und knackig hier zu machen. Das zweite ist Steigerung der körperlichen Aktivität. Ohne der geht es nicht. Ich habe es vorher im Detail erläutert. Als drittes, und da bin ich ganz bei Ihnen, geht es um meine Psyche. Was ist mit meiner psychischen Gesundheit? Wie wirkt sich das aus? Habe ich aus der Kindheit Trigger? Ich hatte zum Beispiel immer einen Trigger. Essen hat geheißen, meine Mutter liebt mich. Magst du mich nicht, wenn ich was stehen gelassen habe? Ist das alles, was da drauf ist? Süßigkeiten waren immer Belohnung. Immer wenn ich Stress habe, muss ich Kohlenhydrate zu mir nehmen. Also das sind die 3 Voraussetzungen. Und das vierte und letzte, und ich verlange von den Patienten, die zu mir kommen und die den Weg mit mir gehen wollen, dass wir alle 4 Blätter miteinander uns anschauen und nicht ein Rezept schreiben, reinkommen, danke, würde gerne abnehmen, kann ich 4 Wochen Mounjaro spritzen. Als viertes, und ich betone das, kommen diese Medikamente, die noch, wir werden eine andere Sendung machen, die unglaubliche Wirkungen in anderen Bereichen haben. Und nur in dieser Vollständigkeit kann man erfolgreich abnehmen. Und jetzt geht es um noch etwas. Wir reden von Gesundheit. Ich rede ausschließlich von Gesundheit und nicht von Bikini-Figur. Und darüber haben wir keine Zeit mehr wahrscheinlich zu reden. Wie halte ich denn das Gewicht nachher? Das Abnehmen geht ja noch halbwegs. Aber dass ich dann im Jojo 15 Kilo runter, 15 Kilo rauf, 12 Kilo runter, 12 Kilo rauf, das schadet ja meinem Körper.
Ist das eine Sorge, die Sie haben bei Ihren Versuchen, Herr Novak, dass das dann, Sie kasteien sich jetzt, Sie verzichten, Sie nehmen vielleicht auch dieses Medikament.
Sie sollten sich von einem guten Arzt begleiten lassen.
Okay. Und dann hilft es nicht,
überraschenderweise habe ich nichts von mir gesprochen.
Und dann hilft es nicht, dann kommt der Advent und ich weiß nicht was.
Wir reden nachher. Nein, das wäre zu einfach, das wäre nicht fein genug.
Nein, natürlich, weil ich das ja auch selber erlebt habe, aber ich habe zusätzlich auch ein Jahr lang, ich habe eine Autoimmunerkrankung gehabt, Polymyalgie. Das ist ein Scheißdreck, wirklich. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber das Weichteilrheumatismus, falls das wäre nicht, kennen einige Kollegen, und das ist gar nicht so selten. Bin erst lange, also viel später erst draufgekommen, Blutuntersuchungen, bis ich dann bei einem Rheumatologen war, der hat mich ein bisschen angegriffen und gesagt, ich hab die Hände nicht heben können in der Früh. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm, Weichteilrheumatismus. Und habe ein Jahr lang Cortison nehmen müssen. Ja. Ja. Und das ist ja auch schon einmal, das hat mich enorm zurückgehauen. Ja, und solche Sachen. Aber zum Glück ist es jetzt auch weg. Aber was halt für Sachen? Kommt das heiterem Himmel in den Italienurlaub auf einmal in der Früh, kann kaum aufstehen, wie ein 90-Jähriger und so. Und natürlich, ja. Und ich möchte, und auch der Sportmediziner, bei dem ich jetzt war, der hat gesagt, ja, dranbleiben, nicht keine Pausen machen. Und das habe ich mir vorgenommen, dass ich halt einfach Bewegung mache. Ich mache das immer mit den dreimal in der Woche vielleicht nicht, aber mit der Puls und so, das passt schon alles. Und auch Krafttraining.
Ist der Jojo-Effekt für Sie ein Hindernis, dass ich sage, ich tue mir das gleich gar nicht an, weil nein, wenn man sich so kasteit, dass man nachher erst recht wieder
alles umhat. Halt nicht kastein, ja. Lebensstil, nicht kastein.
Das will ich ja auch gar nicht, weil das, ich meine, die ganze Zeit nur trainieren und die Figur, dann kann man das Leben ja gar nicht mehr genießen.
So ist es.
Ja, ich will ja einen guten Wein trinken am Wochenende und was Gutes essen. Ich will nicht die ganze Zeit mir einen Haferschleim reinhauen und nichts essen, aber halt, wenn es mit dieser Spritze leichter geht, einfach ein bisschen weniger zu sich zu nehmen, ja, dann ist das was Gutes, dann werde ich das wahrscheinlich ziemlich sicher ausprobieren.
Das Schwierige rund um die Diskussion um Abnehmspritzen ist meines Erachtens nach auch, dass wir auf etwas nicht eingehen, was wir tun sollten. Nämlich, wie wir dicke Menschen behandeln und wie wir sie diskriminieren und wie wir sie schlecht behandeln. Ja. Über das wird überhaupt nicht diskutiert. Nimm diese Spritze, dann kannst du abnehmen, dann ist es soweit. In Großbritannien zum Beispiel wurde eine Zeit lang diskutiert, ob man Menschen, die arbeitslos sind und mehr Gewicht haben, adipös sind, hochgewichtig sind, um ihnen nicht die Abnehmspritze verschreibt, damit sie einen Job finden. Und das sind alles Diskussionen, die prinzipiell überhaupt nicht stattfinden. Wir stellen Menschen nicht ein, weil sie ein gewisses Aussehen haben. Wir haben Vorurteile diesen Menschen gegenüber, weil sie dick sind. Und all diese Diskussionen finden nicht statt. Die Diskussion, die stattfindet, ist dann, in unserem Rahmen findet sie schon statt, aber viel zu wenig öffentlich statt. Die Diskussion ist nur, nimm das ist jetzt etwas gegen das Dicksein. Und um das geht's eigentlich nicht.
Das heißt, ein Freiheitsgrad, den man sagt, die individuelle Entscheidung, ich entscheide mich für dieses Produkt, wird plötzlich zu einer Norm, die als Vorschrift hier genommen werden könnte, zu sagen, ohne die bekommst du vielleicht gar keinen Job mehr.
Also, ja, muss man also ich schließe mich dem nochmal. Das ist ein Thema, mit dem ich mich 40 Jahre beschäftige und alles, was Sie gesagt haben, ist richtig und wahr. Rufzeichen. Aber wir haben ein Thema noch gar nicht angeschnitten, wenn Sie so kritisch bin, wo ich so kritisch bin. Was mir fehlt in der öffentlichen Diskussion, wir gehen jetzt einen Sprung von der Spritze weg, ist, wieso kümmern wir uns nicht um unsere Kinder? Wieso schauen wir nicht, welches Essen in Kindergärten hergegeben wird? Es gibt genug Studien, die zeigen, dass das Essen hochkalorisch ist und die Kinder das falsche Essen bekommen. Wieso sorgen wir nicht, dass Kinder im Kindergarten, in der Volksschule, in den Schulen mehr Bewegung machen? Ist die billigste Medizin. Es kostet nämlich gar nichts, wenn man rausgeht und mit den Kindern was unternimmt. Keine öffentliche Diskussion interessiert niemanden. Und das andere ist, es gibt ja kaum eine Industrie, die so viel Geld verdient wie die Nahrungsmittelindustrie. Ja. Da werden Dinge produziert, das wird im Labor genau getestet, wie knackt es, salzig, süß, um uns zu verführen. Kinder werden verführt und diese Lebensmittel, und da gibt es Studien aus England, die zeigen, wenn ich Lebensmittel, die hochkalorisch sind, höher mit der Steuer kaufen Kinder sich gesünderes Essen. Und die Nahrungsmittelindustrie weiß das, ficht Prozesse im Bundesstaat New York aus und gewinnt gegen den Staat New York, darf XXXL Getränke mit Zucker verkaufen.
Ja, das finde ich ganz
Oder Staat
schlimm.
New York also, versucht hat, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Ich sage es noch einmal, wir leben in einer adipogenen Welt, wo wir alle verführt werden und müssten an dem Ende auch ansetzen.
Kurze Ja-Nein-Runde. Ja zur Zuckersteuer auf diese XXL-Getränke und auf andere.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und auch das kein Zucker. Warum ist ein Zucker im Brot?
So Bravo.
Was verstehe ich zum Beispiel nicht.
Wer braucht Brot?
Im Brot ja, und Zucker. Bravo. Ja, das ist ein Schwachsinn.
Für strengere Reglementierungen in der Lebensmittelindustrie, für Ernährungslehre an Schulen und gegen Lebensmittelarmut. Das ist ein großes Problem auch, wenn es um Zugang zu Lebensmitteln geht.
Auch da noch ein Faktor, ganz kurz, weil Sie Armut gesagt haben. wer nimmt denn an Gewicht zu? Es sind immer bildungsfernere Schichten, es sind soziale Schichten, die nicht so gebildet sind oder nicht finanziell die Möglichkeiten haben. Bestimmte Gruppen der Bevölkerung können es sich leisten, einen Fitnesstrainer zu haben und andere Dinge. Das heißt, wir müssen auch immer schauen, wer ist betroffen, wie ist es betroffen, und das hat auch schon was mit unserer Welt zu tun.
Noch ganz kurz zurück zur Abnehmspritze. Es gibt ja da auch mögliche Nebenwirkungen, die beachtet werden müssten. Nierensteine, Nierenentzündungen ist da die Rede, oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen. Starke Bauchschmerzen, die ein Signal sein könnten.
Also ich habe alle diese Spritzen selber ausprobiert. Ich habe sowohl das Ozempic ausprobiert als auch das Mounjaro und bin auch die Dosierungen durchgegangen, wollte selbst erleben, wie das ist. Aber ich möchte darauf eingehen, was sind die häufigsten Nebenwirkungen. Also die Nierensteine sind es nicht. Die Nierensteine entstehen zum Beispiel, wenn man zu schnell abnimmt. Deswegen sage ich den Patienten immer, egal ob mit oder ohne Spritze, jede radikale Abnehmen ist gefährdet, erhöht das Risiko Gallensteine, Nierensteine, Gichtanfälle und, ist ungesund. Zweitens bewirkt es fast immer, dass ich das nicht halten kann, was ich abnehme. Was sind die häufigsten Nebenwirkungen dieser Medikamente? Die häufigsten Nebenwirkungen sind Völlegefühl, Aufstoßen, Übelkeit, Brechreiz, Verstopfung, Durchfälle, Kopfschmerzen. Das sind in etwa, sage ich einmal, bei 10-15% der Menschen, die das nehmen. Insbesondere, wenn die Supergescheiten mit hohen Dosen beginnen und nicht wissen, dass man ganz langsam, ganz tief beginnen muss und hinauf titrieren. Ganz selten gibt es Nebenwirkungen, wie Sie sie erwähnt haben, zum Beispiel Entzündungen der Bauchspeicheldrüse. Das tritt etwa einmal unter 10.000 Fällen auf. Deswegen sind Patienten, die zu mir kommen, müssen vorher eine Blutabnahme machen, eine Anamnese machen, werden untersucht, besprechen das mit einer Diätassistentin. Und erst dann gibt es eine Freigabe, wenn man weiß, wo sind die Risiken, haben Sie eine Erkrankung der Schilddrüse, und nicht einfach, kommen Sie her, ich gebe Ihnen ein Rezept, kaufen Sie sich das Medikament, wird schon nichts passieren.
Herr Nowak, Abschlusssatz, das Resümee Ihrer Entscheidung ist jetzt fällig. Würden Sie nach dieser Sendung sagen, ja, ich probiere das jetzt mal aus, als weiteren Baustein in Ihrem gesamtheitlichen Versuch?
Ja, also wenn das mit den Blutwerten, das habe ich ja ein Blutbild und alles, wenn da keine Bedenken bestehen, werde ich das jetzt einmal ausprobieren für, was weiß ich, 3 Monate und schaue mal, was da passiert.
3 Monate ist es nicht.
Ja, da müssen wir drüber sprechen.
Aber in den 3 Monaten, wenn da was passiert, dann habe ich ja dann die Motivation zum Weitermachen.
Ja, es ist immer die Motivationsfrage. Über Fortschritte oder auch Rückschritte werden wir vielleicht in dieser Runde noch einmal diskutieren. Ich bedanke mich sehr herzlich für die angeregte Diskussion und für die vielen, vielen Infos, die wir da bekommen haben.
Danke für die Einladung.
Dankeschön. Danke vielmals, sehr. Meine Damen und Herren. Soweit die Gesundheitsstunde heute. Abnehmen, aber richtig natürlich ist damit gemeint, hier auf Puls 24. Jetzt geht's bei uns weiter mit unserer Doku-Reihe. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.